Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Schwere Hausaufgabe für den Bundesrat. Er muss entscheiden, wie er bei der IV noch mehr sparen könnte. Zum Beispiel durch systematische Überprüfung aller IV-Renten. Dann, keine Einmischung bitte. Die iranische Regierung zitiert ausländische Diplomaten ins Außenministerium. Mehr Schule bitte. Deutsche Schüler und Studenten demonstrieren in 70 Städten wegen Neuerungen im Bildungswesen. Und ein goldener Prunkhelm aus Frankreich, ein sensationelles keltisches Grab aus Süddeutschland und rätselhafte Glasringe aus der Umgebung von Bern. Das sind Kunstschätze der Kelten im Historischen Museum Bern. Felix Müller führt uns durch die Ausstellung, die er gestaltet hat, im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Roger Brändlin.
Der Bundesrat hat Vorschläge präsentiert, wie bei der defizitären IV jährlich fast 600 Millionen Franken eingespart werden könnten. Dazu will er einerseits prüfen, ob IV-Bezüge in die Arbeitswelt integriert werden können. Der Bundesrat rechnet, dass so 5% der IV-Renten aufgehoben werden können. Andererseits soll bei der IV eingespartes Geld nicht mehr wie bisher in die Bundeskasse fließen. Neu soll dieses Geld ganz der IV zugutekommen. Falls diese Maßnahmen vom Parlament angenommen werden und das Stimmvolk Ende September auch der Mehrwertsteuererhöhung für die Invalidenversicherung zustimmt, würde das jährliche Minus der IV halbiert. Vor dem Hintergrund der Wahlproteste in Iran hat das Außenministerium in Teheran die Botschafter mehrerer europäischer Staaten zitiert, darunter die Vertreter Deutschlands, Großbritanniens und Tschechiens. Die iranischen Behörden beklagten sich bei den Botschaftern, der Westen habe nach der Präsidentenwahl feindselig reagiert. Der Iran fordere die westlichen Regierungen auf, den Ausgang der Wahl zu respektieren und sich nicht in die inneren Angelegenheiten des Landes einzumischen. Auch heute wollen Anhänger des unterlegenen Präsidentschaftskandidaten Moussaoui gegen die Wahl demonstrieren. Sie haben mit Mund-zu-Mund-Propaganda und per SMS zu weiteren Protesten aufgerufen. Moussaoui rief erneut dazu auf, friedlich zu protestieren. In Deutschland sind in mehreren Städten Schüler und Studenten auf die Straße gegangen. Sie fordern vor allem mehr Geld für die Bildung. Der Protest richtet sich aber auch gegen die Einführung von Studiengebühren an Hochschulen, gegen die Verkürzung der Schulzeit bis zur Matura und auch gegen das internationale Bachelor-Master-System. Die Kundgebungen stellen den Höhepunkt einer landesweiten Protestwoche dar. Die deutsche Bildungsministerin Schawan von der CDU zeigte jedoch wenig Verständnis für die Schüler- und Studentenproteste. Sie bezeichnete die Forderungen als zum Teil gestrig. Das Parlament von Lettland hat drastische Sparmaßnahmen beschlossen. Dies, weil dem Staat der Bankrott droht. So sollen die Renten in Lettland um 10% und die Löhne im öffentlichen Dienst um 20% gekürzt werden. Die Baltische Republik muss ihre Gesamtausgaben um 10% kürzen, damit sie vom Internationalen Währungsfonds einen Kredit erhält. Lettland ist von der internationalen Finanzkrise besonders stark betroffen. Der französische Pneuhersteller Michelin streicht gut 1000 Stellen. Dies hat der Konzern heute bekannt gegeben, dabei jedoch betont, der Abbau werde ohne Entlassungen vonstatten gehen. Michelin leidet stark unter der Krise in der Autobranche. Allein im ersten Quartal brach der Reifenabsatz um knapp 25% ein. Michelin beschäftigt rund 120.000 Menschen in 170 Ländern. Die Sterbehilfeorganisation Dignitas hat eine Liegenschaft im Industriegebiet von Pfäffik und Zürich erworben. Dort will sie ab dem 1. Juli Sterbebegleitungen durchführen. Wie Dignitas mitteilt, haben Mitglieder der Sterbehilfeorganisation den Kauf der Liegenschaft finanziell unterstützt. Der Gesamtpreis betrug 860.000 Franken. Dignitas war auf der Suche nach einer Liegenschaft. Ende Monat läuft der Mietvertrag in Schwärzenbach, wo Dignitas zurzeit noch tätig ist, aus. Dignitas beabsichtigt aber nach wie vor, Freitodbegleitungen später in einer Liegenschaft in Wetzikon durchzuführen. Dort sind jedoch noch Rekurse hängig. 10 Tage nach dem Tötungsdelikt mit 3 Opfern in Grenchen sucht die Polizei nach einem grünen Kombi mit Aargauer Kontrollschildern. Das Auto könnte in Verbindung mit der Tat stehen, teilt die Solothurner Kantonspolizei mit. Das getötete Ehepaar und dessen Tochter hatten kurz vor der Tat Besuch erhalten. Um wen es sich bei diesem Besuch handelte, ist nicht klar. Die drei Leichen waren am 6. Juni in einem Wohnblock gefunden worden.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Zurück an die Arbeit, wie der Bundesrat bei der IV sparen will. Bologna ist Käse, wogegen die deutschen Schüler und Studentinnen Sturm laufen. Schweigen ist Gold. Ist es das, warum die internationale Gemeinschaft zu den Geschehnissen im Iran schweigt? Und warum die chinesische Regierung plötzlich auf alles Made in China setzt? Diese Kelten lassen keinen kalt. Die neueste Ausstellung im Historischen Museum erfüllt Wünsche von kleinen Schatzsuchern und großen Kunstinteressierten. Der Rundgang durch die Keltenausstellung mit dem Ausstellungsmacher Felix Müller gibt's hier im Tagesgespräch um 13 Uhr. Zuerst aber noch zu Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten mitgeteilt von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.330 Punkten, minus 0,9%. Der Euro wird zu einem Franken 51,11 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,897. Das Wetter? Im Norden ist es heute sonnig, am Abend ziehen Schleierwolken auf. Im Tessin und in Graubünden ist es wechselhaft, mit Wolken und sonnigen Abschnitten. Gegen Abend gibt es dort einige lokale Schauer. Die Temperaturen steigen beidseits der Alpen auf rund 27 Grad. Morgen Donnerstag ist es überall ziemlich sonnig, bei rund 29 Grad. Gegen Abend gibt es lokale Platzregen. Am Freitag kommen verbreitet Regenschauer und Gewitter auf und im Norden wird es dann auch kälter, mit Höchstwerten noch um 20 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Stau oder stockender Verkehr in der Westschweiz auf der A1 Richtung Genf zwischen Gossonay und der Verzweigung Villars-Sainte-Croix und zwischen Versoix und der Verzweigung Levangeron. Sowie in der Region Basel auf der A2 Richtung Norden zwischen der Raststätte Pratteln und dem Schweizer Halle-Tunnel.
Im September stimmen wir darüber ab, ob die massiv verschuldete IV mit einer Erhöhung der Mehrwertsteuer saniert werden kann. Ein Jahr würde die massiven finanziellen Probleme der IV aber nicht lösen. Sie muss weitersparen. Der Bundesrat hat darum heute die 6. IV-Revision präsentiert, eine Sparvorlage von 570 Millionen Franken. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Es brauche die 6. IV-Revision, sagt der Vizedirektor des Bundesamtes für Sozialversicherungen, Alain Dubois-Raymond, auch wenn das Volk der IV-Zusatzfinanzierung im September zustimmen würde.
Nachdem die Zusatzfinanzierung ausläuft, haben wir weiterhin ein Defizit von 1 Milliarde und wir müssen jetzt die Maßnahmen ausgleichen, damit wir dieses Defizit reduzieren können, dass wir nach der Zusatzfinanzierung über kein Geld mehr brauchen.
Wer heute eine IV-Rente bezieht, den muss die geplante 6. IV-Revision besonders interessieren. Dies betrifft insbesondere Personen mit unklaren Krankheitsbildern. Renten für gewisse Schmerzpatienten sollen nämlich reduziert oder gar aufgehoben werden. Mit diesen Maßnahmen sollen von den 250.000 Renten insgesamt 12.000 wegfallen, hofft Alain Dubois-Raymond.
Wir glauben, dass etwa 5% des gesamten Rentenbestandes eine Chance haben für eine Eingliederung aus der Rente und die wollen wir aktiv begleiten und unterstützen, damit sie wieder einen Job finden können.
Die 6. IV-Revision schafft aber auch die Grundlage dafür, dass die IV selber kostengünstig Hilfsmittel beschaffen kann.
Die Preise im Bereich der Hilfsmittel sind überhöht. Verschiedene, der Preisüberwacher, die Finanzkontrolle haben das festgestellt. Wir müssen die Preise zum Senken bringen und wir glauben, die beste Methode für viele Hilfsmittel ist das Ausschreiben, eine Wettbewerbsausschreibung für Hilfsmittel. Und wir glauben, dass wir da die Preise wesentlich zum Sinken bringen können und damit sowohl für den Versicherten als auch die Versicherung wesentlich Geld einsparen können.
Das Bundesamt für Sozialversicherungen rechnet damit, dass die 6. IV-Revision zu jährlichen Einsparungen von rund 570 Millionen Franken führen könnte. Die SVP nimmt das angekündigte Sparpotenzial bei der IV selber befriedigt zur Kenntnis und nutzt die 570 Millionen Franken als Argument, um gegen die Zusatzfinanzierung, die sie bekämpft, mobil zu machen. SVP-Gesundheitspolitiker Toni Bortoluzzi.
Ich möchte sagen, das ist eigentlich gerade die Bestätigung, dass der Widerstand gegen die Mehrwertsteuererhöhung gerechtfertigt ist, weil der Bundesrat erstmals klar sagt, die IV-Sanierung kann erfolgen aufgrund struktureller Korrekturen.
Die Einsparmöglichkeiten bei der IV selber sind für SP-Sozialpolitikerin Silja Schenker dagegen begrenzt. Sie warnt vor übereilten Schlussfolgerungen.
Ich glaube nicht, dass es sehr viele Eingliederungsmöglichkeiten gibt für Menschen, die schon länger krank sind und schon länger auch eine Rente haben. Und darum glaube ich, dass das Einsparpotenzial dort sehr gering ist.
Für Schenker ist darum klar, dass es vor allem die IV-Zusatzfinanzierung brauche, über die das Stimmvolk im September befindet. Ob man gegen die sechste IV-Revision, die nun in die Vernehmlassung kommt, am Schluss das Referendum ergreife, das werde man prüfen.
Aus dem Bundeshaus der Bericht von Pascal Krauthammer. Heute berät der Bundesrat, ob er ein drittes Konjunkturpaket schnüren will. Bereits jetzt ist klar, dass von einem dritten Paket vor allem sozial Schwächere profitieren sollen. Denn immer mehr Menschen verlieren ihren Job, haben weniger Geld zur Verfügung und müssen erst noch höhere Kosten, wie beispielsweise für die Krankenkassen, in Kauf nehmen. Die Folge: die Kaufkraft schwindet. Für viele heißt es jetzt erst recht, den Gürtel enger schnallen, wie der Beitrag von Wirtschaftsredaktorin Dagmar Zumstein zeigt.
Er ist Anwalt, Mitte 50, heißt Mario Roncoroni und ist seit bald 20 Jahren Schuldenberater. Als Geschäftsführer des Vereins Schuldensanierung Bern hat er schon einige Krisen erlebt. Doch diese dürfte die Menschen in der Schweiz besonders hart treffen.
Wahrscheinlich in der nächsten Zeit wird es immer mehr Fälle geben und sagen muss, auf die Sozialhilfe. Es reicht einfach nicht.
Vielen reicht es hinten und vorne nicht, viele kämpfen am Existenzminimum. Und genau diesen setzt die derzeitige Wirtschaftskrise besonders hart zu, sagt Budget- und Schuldenberater Roncoroni.
Was wir beobachten in der letzten Zeit ist, dass immer mehr ein Teil des Haushaltseinkommens zumindest prekär ist, also Arbeit auf Abruf. Man weiß anfangs Monat nicht, wie viel bei diesem Arbeitgeber am Ende des Monats auf das Konto kommt. Und so einen geordneten Haushalt führen und ein geordnetes Budget verwalten, ist natürlich ein Ding der Unmöglichkeit.
Erst recht, wenn der Schuldenberg schon riesig ist. Der typische Klient von Mario Roncoroni ist männlich, geschieden und hat Schulden zwischen 50 und 60.000 Franken. Dabei haben 9 von 10 Klienten Schulden bei der Steuerverwaltung. Und hier wird sich die Situation aufgrund der Krise zuspitzen.
Ich habe das Gefühl, dass beim Steuerinkasso die Schraube angezogen worden ist. Und ich fürchte, das könnte eine Auswirkung der Krise sein, dass die Steuerämter das Gefühl haben, sie müssen vermehrt dafür sorgen, dass sie zu ihrem Geld kommen. Und wenn das jetzt Mode würde, wäre das für unsere Klientinnen und Klienten verheerend.
Verheerend ist auch die jüngste Ankündigung der Krankenkassen, dass die Prämien um durchschnittlich 15% steigen werden. Kommt dieser Prämienschock, belastet dies die Haushalte zusätzlich empfindlich und reduziert die Kaufkraft deutlich, erklärt Schuldenberater Roncoroni.
Derartige Krankenkassenprämienanstiege haben wir natürlich nicht voraussehen können. Und ich fürchte, dass wir unsere Sanierungsdarlehen, die wir den Klientinnen und Klienten geben, damit die Sanierungsdividenden sofort bezahlt werden können, dass diese Sanierungsdarlehen zum Teil nicht mehr zurückkommen.
Der angekündigte Prämienanstieg von 15% bedeutet, dass eine Familie mit einem Jugendlichen in Ausbildung und einem Kleinkind gut 1.800 Franken weniger zur Verfügung hat, mit Folgen für das Haushaltsbudget.
Wer das Budget neu machen muss, weil die Krankenkassenprämie angestiegen ist und wer sich dessen bewusst ist, der muss sich ernsthaft überlegen, wo er sonst den Gürtel enger schnallen kann. Und was wir empfehlen in der Regel bei Leuten, die in der Stadt oder in der Umgebung der Stadt wohnen, ist der Verzicht auf das Auto.
Das heißt aber auch billiger einkaufen, günstigere Freizeitaktivitäten und sparen beim Telefonieren. Auf die ganze Schweiz hochgerechnet ergibt die Prämienexplosion eine Summe von 3 Milliarden Franken. Ob und in welchem Umfang der Bundesrat dies zumindest teilweise im Rahmen eines dritten Konjunkturpaketes ausgleichen wird, entscheidet er in diesen Minuten.
Deutschlands Studierende sind in Aufruhr. Seit langem schon klagen sie wegen schlechter Bedingungen an den Hochschulen. Es gibt zu wenig Studienplätze, zu wenig Geld, zu viele, die studieren wollen. Daran haben auch die umstrittenen Studiengebühren nichts geändert, die in manchen Bundesländern eingeführt wurden. Diese Woche gehen die Studentinnen und Studenten auf die Straße. Im Visier haben die Demonstranten speziell die sogenannten Bachelor-Lehrgänge, die mittlerweile in ganz Europa gelten. Aus Berlin, Ursula Hürzeler.
Wenn es um Bildung geht, kann jeder mitreden. Das ist in Deutschland genauso wie anderswo. Und Stoff für heiße Diskussionen gibt es alleweil. Mal ist es das schlechte Abschneiden bei der PISA-Bewertung, mal die Benachteiligung von Migrantenkindern und nun beim aktuellen Streik von Schülern und Studierenden gleich alles zusammen.
Wir sind hier! Wir sind laut! Weil man uns die Bildung klaut! Wir sind hier! Wir sind laut!
An den Hochschulen ist der Frust besonders groß. Dabei geht es längst um mehr als nur zu kleine und marode Hörsäle und Bibliotheken. Im Zentrum steht das Studium an sich. Seit die Lehrgänge an den Unis gesamteuropäisch nach dem sogenannten Bologna-Modell reformiert worden sind, fühlen sich die Studierenden unter Druck. Sie müssen den Stoff nun in 3 statt wie früher in 4 Jahren bewältigen. Der reinste Stress sei dieses Bachelor-System, klagten junge Deutsche heute im Fernsehmorgenmagazin.
Ich finde, der Bachelor ist die reinste Katastrophe. Das System, was aufgebaut wurde mit dem Bachelor, das wirklich muss verändert werden, sonst geht das nicht so weiter.
Das merke ich schon irgendwie, dass man einfach in kürzester Zeit einen Stoff sich aneignen muss, wo man es gar nicht schafft, den zu verarbeiten.
Eine Geisteswissenschaft, wo man sich sehr, sehr breit eigentlich damit auseinandersetzen möchte, das wird eigentlich da total auf ein Schulniveau runtergebrochen.
So wie die Studierenden sehen das auch viele Professorinnen und Professoren. Die Verschulung begünstige ein Turbo-Studium, sagen sie. Das fördere nicht die angestrebte umfassende Bildung, sondern vermittle bestenfalls Halbwissen. Jürgen Zöllner, der sozialdemokratische Berliner Bildungssenator, lässt diesen Vorwurf nicht gelten. Zwar räumt er ein, dass heute bedeutend zügiger studiert werden müsse als früher, doch gerade dies sei auch im Interesse der Studierenden. Sie seien jetzt, nämlich nach 3 Jahren und dem Bachelorabschluss, fit für den Arbeitsmarkt. Und nur wer das ausdrücklich wolle, könne noch ein wissenschaftliches Masterstudium anhängen.
Ich glaube, wenn Sie die Summe sich ansehen und letzten Endes auch die Zufriedenheit und die über zügigeres Studienverhalten und letzten Endes auch erfolgreich ein Eintritt ins Berufsleben über die verschiedenen Befragungen zum Ausdruck kommen, glaube ich, ist die Bilanz positiv.
Immerhin hat die Politik mittlerweile erkannt, wie wichtig gut ausgebildeter Nachwuchs gerade in Krisenzeiten ist. Nach jahrelangen Rotstiftaktionen haben Bund und Länder kürzlich ein 18-Milliarden-Paket beschlossen, mit dem unter anderem neue Studienplätze geschaffen werden sollen. Für die Demonstranten ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein, denn sie verlangen mehr, viel mehr. Unter anderem zusätzliche Stellen, damit sich nicht länger ein Professor um durchschnittlich 70 Studierende kümmern muss. Und dann wollen sie natürlich, dass das Studium wieder überall in Deutschland kostenlos und damit für alle zugänglich ist. Genügend Forderungen also, um damit locker, wie geplant, bis Ende der Woche für eine bessere Bildung streiken zu können.
Aus Berlin der Bericht von Ursula Hürzeler. 12:01, das ist das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Rendezvous auf DRS1, DRS2, DRS4 News und auf der DRS Musikwelle. Die Proteste im Iran gegen den angeblichen Wahlsieg von Staatspräsident Ahmadinejad nehmen kein Ende. Das iranische Regime reagiert mit Zensur und mit Gewalt. Und es hat die Botschafter mehrerer westlicher Länder vorgeladen. Dies, obschon es bisher auf dem internationalen diplomatischen Parkett ausgesprochen ruhig geblieben ist. Russland und China haben Ahmadinejads Wahlsieg anerkannt. Die USA und die übrigen westlichen Länder warten ab, wollen sich nicht einmischen und hüten sich vor prononcierter Kritik. Warum das so ist, Friedrich Steiger.
Die Enttäuschung über die verkündete klare Wiederwahl von Präsident Mahmoud Ahmadinejad und die Empörung über die Brutalität des Regimes seit der Wahl sind nicht nur im Iran groß, sondern auch im Ausland. Ebenso die Besorgnis, dass nun das Atomprogramm erst recht forciert werden dürfte. Gemessen daran fallen die internationalen Reaktionen verblüffend lauwarm aus. So moderat, dass sich Teheran durchaus hätte sparen können, ausländische Botschafter zu zitieren, um sich über die angebliche Einmischung in innere Angelegenheiten zu beschweren. Die arabische Welt zum Beispiel, die dem mächtigen Nachbarn Iran stets misstraut, ist völlig auf Tauchstation. Die Schweiz ziert sich ebenso, was in ihrem Fall auch mit der Rolle als Vertreterin der US-Interessen in Teheran zusammenhängt. Aber sogar Barack Obama, der Präsident der Supermacht USA, will sich keinesfalls einmischen.
It's not productive given the history of U.S.-Iranian relations, be seen as meddling. The US president meddling in
das wäre wegen der Geschichte der amerikanisch-iranischen Beziehungen unklug. Auch der britische Premier Gordon Brown wagt lediglich die Aussage:
If there are serious questions that are now being asked about the conduct about the elections, they have got to be answered.
Wenn es denn ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit des Ergebnisses gäbe, dann müssten sie ausgeräumt werden. Und UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon windet sich.
What is important is that the genuine will of Iranian people should be.
Wichtig sei, dass der wahre Wille des iranischen Volkes respektiert werde. Das auffällige Schweigen hat mehrere Gründe. Autoritäre Regime in Moskau etwa oder in Peking fürchten die Macht der Straße und schlagen sich daher stets auf die Seite der Machthaber. Im Westen wiederum ist ein Problem, dass man schlicht zu wenig darüber weiß, was im Iran wirklich abläuft und wer welche Fäden zieht. Die Geheimdienste tappen noch immer erschreckend im Dunkeln. Der Westen kann also kaum abschätzen, welche Folgen verbale Proteste und konkrete Druck auf das iranische Regime hätten und wem sie letztlich nützen würden. Klar ist außerdem, dass das von außen gesehen größte Problem, das iranische Atomprogramm, wohl fortbesteht, wer immer in Teheran regiert, erklärt Mark Fitzpatrick vom Londoner Institut für strategische Studien IISS.
I think all of the candidates are committed to the goal of having a nuclear.
Alle Präsidentschaftsanwärter seien sich in der Frage einig gewesen. Diese Ansicht teilt neuerdings auch Mohammed El-Baradei, der Chef der UNO-Atombehörde.
My gut feeling that Iran definitely would like to have the technology.
Der Iran, also nicht nur Ahmadinejad, wolle die Technologie besitzen, um jederzeit eine Atombombe bauen zu können. Hinzu kommt, dass der Westen, nach den bitteren Erfahrungen im Irak und in Afghanistan, seinen Einfluss realistischer sieht. Der Wille, anderswo Freiheit und Demokratie durchzusetzen, hat stark nachgelassen. Das heißt für all die Iranerinnen und Iraner, die sich von ihren Theokraten, von Ahmadinejad und seiner Kamaria befreien möchten, mit großer Hilfe von außen können sie nicht rechnen.
Der Bericht von Fredrik Steiger über das Schweigen der internationalen Gemeinschaft zu den Ereignissen im Iran. Von Beginn der Weltwirtschaftskrise an hat China unermüdlich von den Gefahren des Protektionismus gewarnt. Und in der Tat haben von den chinesischen Maßnahmen zur Konjunkturförderung immer auch ausländische Firmen profitiert. Doch das könnte sich jetzt ändern. Die Regierung will, dass künftig bei öffentlichen Großprojekten in erster Linie einheimische Lieferanten zum Zug kommen. Urs Morf aus Peking.
Chinas Regierung hat von Beginn der weltweiten Wirtschaftskrise an schnell und massiv reagiert. Sie verabschiedete schon im letzten November ein Konjunkturankurbelungsprogramm von umgerechnet fast 700 Milliarden Franken. Auch warnte sie unermüdlich vor protektionistischen Maßnahmen. Davor also, dass Länder anfangen könnten, einheimische Industrien zu bevorzugen und ihre Märkte von ausländischen Einfuhren abzuschotten. Solche Maßnahmen, dies die sicher richtige Einsicht der Pekinger Führung, würden dem Welthandel noch mehr Schaden zufügen und die Erholung von der Krise für alle Länder der Welt erschweren. Dass Peking die Warnung bisher auch für sich selber ernst nahm, zeigte sich bei ihrem Konjunkturprogramm. Ein Teil davon zielt auf die Förderung des inländischen Konsums der Bevölkerung ab. Seit Monaten bekommen Chinesen, die neue Mobiltelefone, Kühlschränke, Fernseher und sogar Autos kaufen, von der Regierung Finanzzuschüsse. Davon haben von Nokia über Samsung bis zu VW auch zahllose ausländische Firmen mit Niederlassungen in China profitiert. Auch beim zweiten Teil der Konjunkturförderung, bei öffentlichen Großprojekten, sind ausländische Firmen bisher nicht benachteiligt worden. Beispielsweise hat Deutschlands Siemens-Konzern einen Milliardenauftrag für die Ausrüstung einer Hochgeschwindigkeitsbahn bekommen. Von den Worten her scheint sich an Chinas Haltung nichts geändert zu haben. Noch gestern predigte Staatschef Hu Jintao an dem Gipfeltreffen mit den drei anderen großen aufstrebenden Wirtschaftsmächten Russland, Indien und Brasilien einmal mehr gegen den Protektionismus. Zugleich wurde aber hier in Peking bekannt, dass der für die Wirtschaftspolitik zuständige Regierungsausschuss bereits Anfang Juni eine Art Buy Chinese-Klausel in Kraft gesetzt hat. Fortan sollen bei Regierungsprojekten chinesische Produkte strikt bevorzugt werden. Ausnahmen wegen besserer Qualität oder tieferer Preise für ausländische Produkte brauchen ab sofort eine Spezialbewilligung. Zwar ist bisher noch nicht bekannt, wie strikt die neue Anweisung umgesetzt wird und ob davon auch ausländische Firmen betroffen sind, die in China selbst Fabriken betreiben. Trotzdem scheint es so, als ob wie anderswo auf der Welt auch in China trotz der besseren Einsicht mit dem Andauern der Krise Kräfte Aufwind bekommen, die finden, mit einheimischem Geld soll in erster Linie auch einheimischen Firmen geholfen werden.
Aus Peking der Bericht von Urs Morf. Wenn am 11. Juli die Fußballmeisterschaft in der Schweiz beginnt, treten der FC Basel und die Grasshoppers mit neuen, vor allem aber jungen Trainern an. Dass ehemalige Spieler sehr rasch nach ihrer Karriere in diesen Beruf einsteigen, sei keine neue Tendenz, sagt der oberste Trainerausbildner im Land. Als Trainer erfolgreich zu sein, bedinge aber Erfahrung und Planung einer Karriere. Freddy Hunkeler.
Er ist jung, dynamisch, kommunikativ und hat einen Namen, Thorsten Fink. Der neue Trainer des FC Basel hat rund 400 Spiele in der ersten und zweiten Bundesliga bestritten. Seine Visitenkarte als Spieler ist eindrücklich. Jetzt wird er Trainer, zum ersten Mal in einer höchsten Spielklasse und nimmt Bezug auf seine Erfahrung als Spieler.
Das habe ich selber gemerkt am eigenen Leib. Ich war ja selber mal aktiver Fußballer. Das weiß man, hoffe ich noch. Und deshalb weiß ich, was gut und besser ist für eine Mannschaft.
Thorsten Fink ist selbstbewusst genug, keine Zweifel aufkommen zu lassen. Pep Guardiola vom FC Barcelona, Markus Babbel beim VfB Stuttgart, Zvonimir Soldo beim 1. FC Köln oder eben Thorsten Fink und Ciriaco Sforza, allesamt junge Trainer, die sehr schnell ganz oben als Trainer eingestiegen sind. Hans-Rudi Hassler ist technischer Direktor des Schweizerischen Fußballverbandes und für die europaweit anerkannte Trainerausbildung verantwortlich. Es seien spezielle Spieler, die diesen Schritt wagten und auch verpflichtet würden.
Es sind natürlich in der Regel die Spieler, die Leaderfunktionen übernehmen in einem Team, die schon so ein bisschen der verlängerte Arm vom Trainer sind, auch auf dem Platz, die auch als Spieler so ein bisschen mitdenken. Als Trainer sind natürlich schon die, die Voraussetzungen mitbringen, eine Trainerkarriere einzuschlagen.
Sie kennen den Spitzenfußball aus einer nahen Erfahrung, haben keine Berührungsängste mit grossen Aufgaben, aber, und da wird seine Skepsis spürbar, sie hätten auch eindeutige Defizite, meint Hassler.
Führen von einer Mannschaft, führen von einem Staff, in dem Haifischbecken, Spitzenfußball, das erfordert eine hohe Kompetenz in Sachen Kommunikation. Führungspersönlichkeit muss man sein und das sind ganz, ganz wenige, die nie denken, dass sie unmittelbar nach der Spielerlaufbahn dorthin sollten.
Selbstbewusstsein von Selbstüberschätzung unterscheiden können, Defizite erkennen. Kein Trainer, ob jung oder alt, bekommt die Zeit, an sich selbst zu arbeiten. Deshalb sei es vorteilhaft, eine Trainerkarriere zu planen, meint Hans-Rudi Hassler.
Von dort her gesehen ist es aus unserer Sicht schon nötig, dass man 4-5 Jahre investiert in eine Trainerlaufbahn, bevor man sich in die erste Division wagt. Und selbst Guardiola, der sicher eine Ausnahmeerscheinung ist, hat natürlich vorher in der Nachwuchsabteilung von Barcelona seine Sporen abverdient.
Die erfolgreichsten Trainer in der Schweiz hätten eines gemeinsam. Sie seien Schritt für Schritt vorwärts gegangen bis zu ihren Erfolgen.
Der Otmar Hitzfeld, der Lucien Favre, der Bernard Chalon, der Marcel Koller, der Christian Gross, die sind auch davon ausgegangen, es gibt noch etwas zu lernen, wenn man ein guter Spieler war und ein guter Trainer werden wollte und haben entsprechend gehandelt.
Und am Ende des Spieles haben die jungen und die erfahrenen Trainer eine Gemeinsamkeit. Entscheidend ist, ob sie gewinnen oder verlieren.
Sportredaktor Freddy Hunkeler über die neue junge Trainergeneration im Schweizer Fußball.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.